Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zur Plattform heute am Donnerstag, den 5. März bei Radio Free FM. Im Studio zu Gast sind heute Janis Pfeiffer und David Aschoff von Ponte Ulm. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Ja.
Und durch die Sendung begleitet am Mikrofon Lea. Und ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen und sagen, was ihr so macht.
Ja, also ich bin der David Aschoff. Ich bin selber Musiker. Ich studiere Klavier in Karlsruhe seit jetzt einem Jahr.
Genau. Das ist selber nicht richtig.
Davor habe ich eine Zeit lang in Italien studiert. Genau, Musik ist total mein Ding und ich mache zusammen mit dem Janis Pfeiffer Ponte.
Und ich bin besagter Janis Pfeiffer. Ich bin mit meinem Studium mit Bachelor und Master fertig jetzt in Stuttgart seit letztem Frühjahr. Bin seitdem wieder in Ulm und Musik ist auch total mein Ding.
Wie ist es denn gekommen, dass ihr den Weg Richtung Musik eingeschlagen habt?
Oh, war eigentlich schon ziemlich früh. Meiner Mutter war es sehr wichtig, dass wir Instrumente lernen, aber da ging es eher erstmal nur um Blockflöte. Aus dem Gruppenunterricht wurde ich schnell rausgeschmissen und es wurde gesagt, ich muss jetzt Geige lernen, was ich dann gemacht habe. Und Klavier habe ich angefangen, weil mein großer Bruder das gespielt hat und ich besser sein wollte als er. So bin ich zur Musik gekommen und irgendwann habe ich nicht mehr mit dem Üben aufgehört und dann Klavier studiert.
Ja, also bei mir war es eigentlich ähnlich. Ich habe relativ früh angefangen, so ein bisschen Musik zu machen, war im Chor. Aber tatsächlich so ernsthaft zur Musik habe ich eigentlich erst so mit 14 gefunden. Und bei mir war es nicht der kleine Bruder, sondern mein Vater. Dem wollte ich beweisen, dass ich auch mal ein ganzes Stück hinbekomme. Und dann habe ich angefangen, viel zu üben und eigentlich nie wieder so richtig aufgehört damit. Und so bin ich zur Musik gekommen.
Und so haben der David und ich uns auch kennengelernt. Da kam einmal eine Nachricht: Hallo, ich bin der David, ich möchte Klavier studieren. Was mache ich da am besten? Und so haben wir uns dann getroffen und über die Jahre hinweg dann irgendwie dann mehr und mehr Kontakt aufgebaut und dann kam es dann auch zu der Idee von Ponte.
Und war es für euch schon dann eigentlich klar, dass ihr Musik studieren wollt oder hattet ihr auch noch andere Alternativen überlegt und warum habt ihr euch dann für die Musik entschieden?
Also ich habe mich immer schon für viele andere Sachen auch interessiert, aber irgendwie, es gab eigentlich nie so eine ganz andere Alternative, sondern Musik hat mich schon immer begeistert, vor allem einfach diese Vielzahl an total fantastischen Werken und auch diese Abwechslung, die es in der Musik gibt. Und für mich war immer Musik die Kunstform, die mich am meisten auch emotional gepackt hat. Und deswegen war ich, glaube ich, schon immer eher der Musiker, wobei ich auch innerhalb der Kunst mich eine Zeit lang auch für andere Sachen interessiert habe.
Bei mir gab es, ich meine, in der Jugend gibt es immer so Zeiten, wo man dann Fußballer werden will oder sonst was. Fotograf wollte ich auch mal für eine Woche werden.
Ja, ich auch.
Und als dann bei den ersten Musikerkollegen dann an der Musikschule, mit denen man jung musiziert gemacht hat, als die gesagt haben, sie werden dann das studieren, dann hat es auch dann selber im Kopf gerattert, so, ach, das wäre doch vielleicht auch eine Option. Und dann wird der Duopartner bei Jung musiziert gefragt, ob er denn nicht Musik, also von der Jury, willst du denn später Musik studieren? Und ich wurde nicht gefragt, das hat mich natürlich total gewurmt und dann habe ich noch mehr geübt und irgendwann war es dann einfach klar, dann, also macht es nicht nach an die Jugend hier, die zuhört, aber irgendwann hört man dann einfach auf in der Schule zu lernen, übt dann halt nur noch Klavier in der Freizeit und so kommt es dann.
Und was würdet ihr jungen Menschen, die sich jetzt überlegen, so einen ähnlichen Weg einzuschlagen, für einen Tipp mit auf den Weg geben?
Nicht mehr für die Schule lernen. Also überlegt es euch gut. Es ist schwierig. Also wenn es wirklich keine andere Option gibt, wenn man das, man sollte es nur machen, wenn man es wirklich machen muss. So, es heißt nicht, dass man nicht klug genug ist für andere Sachen, aber wenn man für sich wirklich keine andere Option hat, mit der man sich vorstellen könnte, nachher glücklich zu sein, dann sollte man es machen. Wenn auch nur das geringste Anzeichen besteht, dass man vielleicht doch zu was anderem tendiert, dann macht es relativ wenig Sinn. Dafür sind einfach die Berufsaussichten, vor allem bei Klavier, einfach viel zu schlecht. Und da muss man ziemlicher Idealist sein, um das wirklich zu machen. Aber wenn man das ist, dann Hut ab und macht es.
Man darf es auf jeden Fall nicht für irgendein Berufsbild machen, sondern tatsächlich nur für die Musik.
Ja. Okay, jetzt wo wir schon so viel von Musik sprechen, hören wir jetzt auch mal ein bisschen Musik und dann reden wir danach weiter. Bis gleich. Willkommen zurück im Studio. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM und bei mir im Studio zu Gast sind gerade David und Janis von Ponte Ulm. Und jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was Ponte Ulm denn eigentlich ist.
Oh, mach du mal.
Okay, also Ponte Ulm ist ein Projekt, das wir beide auf die Beine gestellt haben. Also erste Ideen. Das liegen schon länger zurück, aber im Endeffekt hat es angefangen letztes Jahr mit unserem Kammermusikfestival und es geht eben um Organisation oder beziehungsweise halt um Veranstaltungen wie ein Musikfestival und dieses Jahr eine Konzertreihe, grob gesagt.
Und auch wieder ein Festival, nur als Werbung für September.
Und auf was für Musik liegt da der Schwerpunkt?
Der Schwerpunkt liegt auf klassische Musik.
Ah, das habe ich ganz vergessen.
Ja, wir haben auch viele moderne klassische Musik mit drin. Auch Einbettung von anderen, von Multimedia. Wir hatten jetzt bei dem letzten Festival zum Beispiel ein Konzert im Club, im Gleis 44. Da haben wir mit einem Beamer gearbeitet, mit Tonbandeinspielungen. Also es ist nicht nur Beethoven, Mozart, Bach und Brahms, obwohl das eigentlich auch schon ziemlich cool wäre, aber hatten wir auch dabei. Aber es geht darum, dass wir klassische Musik so präsentieren wollen, wie wir sie selber cool finden und wie wir es selber gerne hören würden und an einigen Stellen natürlich auch hören, so, aber das wollten wir nach Ulm bringen und auch dazu die Leute, die wir auf unserem Weg so kennengelernt haben, dazu holen, hier in unsere Heimatstadt und hier einfach gute Musik machen.
Und das sind dann immer Projekte in Blöcken oder gibt es auch ein durchgehendes Angebot, das ihr da organisiert?
Also das Hauptaugenmerk, und daher kommt auch die Idee, kommt eben von dem Festival. Jetzt für dieses Jahr, und das Festival wird, wenn alles gut läuft, jedes Jahr im September stattfinden. Jedes Jahr einmal für eine Woche oder vielleicht dann noch mal länger, je nachdem, ob die Gelder stimmen. Jetzt für dieses Jahr haben wir noch eine Konzertreihe mit dazu genommen, die übers ganze Jahr verteilt stattfinden wird in 8 Konzerten. Da war der Anlass einfach, dass wir dieses Jahr das Beethoven-Jubiläum haben, 250 Jahre Beethoven. Und da schon seit einigen Jahren überall hört man davon. Und deswegen haben wir da auch schon ganz früh dann auch wirklich überlegt, was können wir denn dazu beitragen? Wäre da was sinnvoll? Können wir da was stemmen? Und so kam eben die Konzertreihe zustande dann auch.
Und der Name von diesem Projekt, Ponte, hat der eine bestimmte Bedeutung? Was verbirgt sich dahinter?
Also Ponte heißt natürlich Brücke. So, Ponte ist aber auch eine Modulationsart in der Musik. Also wie man von einer Tonart in die andere kommt. Also quasi, wie der Name sagt, eine Brücke schlägt. Da gibt es noch Monte und Fonte, die etwas häufiger sind als Ponte. Aber Ponte eben durch die Bedeutung Brücke fanden wir schön. Da man natürlich sagen kann, dass wir versuchen, verschiedene Brücken auch zu schlagen. Das klingt so abgedroschen, aber zwischen der Moderne, zwischen der Traditionellen. Unsere Konzertreihe ist eher traditionell gehalten, aber wir haben trotzdem auch eben Konzerte jetzt bei dem Festival, wie gesagt, im Club oder im Skatepark, um da so bestimmte Sachen zu verbinden und nicht nur das eine oder das andere zu machen. Das soll so ein bisschen der Name heißen, aber er klingt auch einfach, fanden wir gut.
Wie ist denn die Idee entstanden, Ponte Ulm zu gründen?
Also eigentlich saßen wir zusammen bei einem Bierchen im Swapsters und haben uns so überlegt, ja, was wollen wir machen? Natürlich war die Idee, denke ich, bei uns beiden schon so ein bisschen da. Und dann haben wir gesagt, probieren wir einfach mal aus. Und ja, also haben uns das eigentlich gar nicht so lange überlegt. Und jetzt vor einem Jahr, haben wir dann mit der Realisierung angefangen. Also die Idee, so also überhaupt was zu machen, liegt jetzt, glaube ich, auch schon wieder 2 Jahre fast zurück.
Ja, eineinhalb. Und bei uns einzeln liegt die Idee schon viel länger zurück.
Ja,
also genau. Ich wollte schon immer mal was hier in Ulm machen, schon seit 2012, seit dem Anfang des Studiums. Und man muss sagen, David kam mit der Idee zu einem Festival. Und am Anfang war es, dass ich gesagt habe, du, das ist genau mein Ding, ich wollte das schon immer machen. Falls du Hilfe brauchst, sag's Bescheid. Und dann wurde dann doch mehr aus der Zusammenarbeit.
Ja.
Habt ihr das alles zu zweit gemacht oder habt ihr euch dann noch andere Leute mit ins Boot geholt?
Also am Anfang haben wir es erst zu zweit gemacht. Die Idee kam eigentlich auch jetzt eher zu zweit. Und später haben wir dann noch eine befreundete Studentin aus Karlsruhe, eine Cellistin, dazu genommen fürs Festival.
Die Nina.
Die Nina Kromm. Die ist auch immer noch dabei, aber macht eher so, also ist eher beim Programm mit eingebunden. Programmideen bringt sie viel. Und die ist viel unterwegs und kommt nicht aus Ulm. Deswegen sind wir eher beim organisatorischen Teil dominierend.
Ja. Und als ihr das Festival oder das ganze Projekt auf den Weg gebracht habt, was war da so die Absicht dahinter? Was wollt ihr damit erreichen?
Das ist fast zu tiefgründig für unser Vorhaben, weil wir wollten gute Musik machen und unsere...
Noch eine gute Zeit haben mit dem Musiker.
Ja, eine schöne Woche hier haben, tolle Musik machen. Natürlich kann man das auch ohne jetzt ein großes Festival professionell irgendwie da aufzubauen, aber es ging uns einfach wirklich darum, hier in Ulm was zu machen, gute Musik zu machen, klassische Musik an ungewöhnlichen Orten zu spielen. Zum Beispiel in der Reithalle im Skatepark wurde noch nie Klassik gespielt. Die war noch erstmal ganz überrascht, als wir sie angefragt haben. Und genau sowas wollten wir schaffen, dass die Musiker eine gute Zeit haben, was bei den meisten auch hoffentlich so war. Und mehr eigentlich auch nicht. Natürlich dem Publikum was Gutes präsentieren. Aber weit tiefgründigere Absichten hatten wir nicht. Nee.
Ihr könnt ja jetzt auch schon auf ein Festival zurückblicken. Was würdet ihr da für eine Bilanz ziehen? Wie viele Leute waren da? Hat es die Menschen interessiert? Was habt ihr für Rückmeldungen bekommen?
Also die Leute, die da waren, waren total begeistert und wir hatten wirklich fantastische Musiker und ich glaube auch, die Konzertformate sind uns, glaube ich, relativ gut gelungen. Es war eine tolle Atmosphäre und wir haben uns vor allem über die Musiker und das Niveau und das Zusammenspiel gefreut. Wir hoffen natürlich, dass in Zukunft dann noch ein bisschen mehr Leute kommen, aber es waren nicht wenige und wie gesagt, die da waren, waren super begeistert und ich glaube, das ist eigentlich schon mal ein Riesenerfolg.
Also wir hatten eine große Fluktuation an der Größe der Konzertsäle, die wir hatten. Die Publikumsanzahl blieb immer gleich oder leicht steigend gegen Ende des Festivals hin. Und ich würde sagen so, dass man auf jeden Fall sehr zufrieden beim ersten Mal sein kann. So, dass wir durchaus eine positive Bilanz ziehen. Dass es, wenn man das erste Mal gleich so verrückt ist und eine ganze Woche ein Festival macht, dann dann muss man bei dieser Bilanz zu 100% zufrieden sein. Und das sind wir auch. Und haben uns, wie der David gesagt hat, vor allem auch übers Niveau gefreut und einfach mit den Musikern zusammen zu sein.
Was gab es denn beim letzten Festival so zu hören?
Oh, sehr viel.
Ja. Also ein Kernstück zum Beispiel war von Schnittke das erste Concerto Grosso in Gegenüberstellung zum 5. brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach. Das war ein sehr interessantes Konzert, weil sozusagen Concerto Grosso ist ja eigentlich auch eine Werksform aus älterer Zeit, aus der Zeit von Bach, aus dem Barock. Und das war zum Beispiel eins unserer Konzerte, das eben diese auch solche Gegensätze gezeigt hat.
Ein bisschen auch den Rahmen Kammermusikfestival gesprengt.
Genau.
Das war quasi unser Orchesterkonzert, bei dem wir auch sehr viele Aushilfen noch hatten, aus Ulm und aus der Gegend. Und dann hatten wir bekannte Sachen wie zum Beispiel das erste Streichsextett von Johannes Brahms in der Reithalle gepaart mit dem Erzherzog-Trio. Dann ein total abgefahrenes Konzert im Gleis 44, bei dem wir fast ausschließlich nur moderne Musik gespielt haben, Einzelsätze, ganz kurzweilig und wie wir intern gesagt haben, total auf die Fresse. So einfach, wir saßen ganz lang beim David und haben ausgewählt, was denn eigentlich am coolsten ist so, und wo wir selber am meisten abgegangen sind. Das haben wir dann genommen fürs Gleis. Genau, aber dann hatten wir Vivaldi vier Jahreszeiten in kleiner Besetzung und auch solche Sachen.
Also bis jetzt auf jeden Fall ein zufriedenstellendes Projekt, und nach einer musikalischen Pause hören wir dann, wie das momentane Projekt aufgebaut ist und was demnächst so ansteht bei Ponte Ulm. Willkommen zurück im Studio bei Radio Free FM. Ihr hört die Plattform, und bei mir zu Gast im Studio sind David und Janis von Ponte Ulm. Wir haben jetzt schon ein bisschen zurückgeblickt auf die Entstehung des Projekts und auf das letzte Festival. Jetzt wollen wir aber darüber sprechen, weswegen ihr eigentlich heute hier seid, nämlich was jetzt im Moment gerade abgeht bei euch.
Gerade machen wir eine große Konzertreihe zum Beethoven-Jubiläum. Da führen wir alle 32 Klaviersonaten von Beethoven auf. Quasi sein größter Zyklus, kann man sagen. Außer seine neuen Sinfonien vielleicht, aber... Ja. Wird auch das Neue Testament der Klaviermusik genannt, also so wichtigen Stellenwert hat es in der Musik und vor allem bei den Pianisten. Dazu haben wir 17 Pianisten werden das zusammen spielen, also wir haben nicht 17 engagiert, wir spielen auch selber mit. Wir beide übernehmen jeweils eine Sonate, und so wird es sehr abwechslungsreich sein. In manchen Konzerten spielen auch 4 Leute. Genau, da war jetzt das Eröffnungskonzert am 15.02. Das heißt, läuft schon, Opus 2 ist vorbei, und so gehen wir dann chronologisch vor, und es geht aber weiter dann jetzt im März, dann im April und so weiter bis rein in Dezember in insgesamt 8 Konzerten.
Und wie war das erste Konzert?
Das erste Konzert war super. Also wir hatten 2 fantastische Pianisten, Andrei Yusov und Uram Kim. Beides noch relativ junge Pianisten, wobei Uram ist noch Student und Andrei ist schon etwas älter. Das war auf jeden Fall sehr gelungen.
Ja, also war auf jeden Fall ein gebührender Auftakt für Opus 2. Ja. Die 3 Sonaten, das war schon Wahnsinn, wie die gespielt haben. Da waren wir selber ziemlich baff.
Und wie habt ihr die Pianisten und Pianistinnen für dieses Projekt angesprochen oder ausgewählt?
Also die meisten kennen wir persönlich. Aus dem Studium, von Wettbewerben, Festivals. Die haben wir dann angeschrieben, eingeladen, und bei so einem Projekt haben eigentlich auch fast alle direkt zugesagt, haben gesagt, ja, alle Klaviersonaten, super, bin ich dabei, da will ich unbedingt mitwirken. Das war schon toll, so eine Rückmeldung zu bekommen. Bei ein paar anderen sind wir über eben Leute, die wir eingeladen haben, haben dann andere weiterempfohlen, die wir uns dann angehört haben und dann auch dementsprechend eingeladen haben. Und so sind wir dann auch an zum Beispiel Aaron Pilser angekommen.
Ja.
Der wird jetzt im April bei uns spielen, und der ist wirklich schon überall unterwegs, hat eine Wahnsinnskarriere, CDs bei der Deutschen Grammophon aufgenommen und kommt jetzt zu uns, zu Ponte Ulm, was schon gleich im zweiten Jahr, also was schon Wahnsinn ist für uns, so jemanden dann tatsächlich auch zu bekommen.
Aber viele andere noch.
Viele also andere,
Till Hoffmann.
Also Marie-Rosa Günther.
Viele fantastische Leute.
Niki Willi-Dörken und also echt. Ja, sind wir selber ein bisschen überrascht, was wir da zusammenstellen konnten, und freuen uns wirklich sehr auf das ganze Jahr.
Für Leute, die sich vielleicht nicht so mit Klavierspielern auskennen, sind es weltweit bekannte Musiker oder deutschlandweit, oder in welcher Größenordnung kann man das so einstufen?
Ein paar davon weltweit.
Sind auf jeden Fall auf internationalen Festivals unterwegs. Paar weltweit. So.
Und die allermeisten deutschlandweit bekannt. Und da gehören wirklich einige zur Creme de la Creme von den jungen Pianisten aus Deutschland. Einige noch im Studium, ein paar frisch draußen. Jetzt Andrei Yusov zum Beispiel schon länger draußen. Wir haben aber auch Davids Professorin, wird auch spielen, die Frau Kaya Hahn. Genau, also so.
Ja.
Es ist aufgebaut.
Ja, nicht schlecht. Da können sich die Ulmer auf viel gute Klaviermusik in nächster Zeit freuen. Jetzt noch mal ein bisschen zu diesem Beethoven-Projekt. Warum ist Beethoven denn überhaupt so wichtig in der Musik?
Also, Beethoven war, glaube ich, auf jeden Fall einer der Komponisten, von denen man behaupten kann, dass er Einfluss auf die gesamte Musikgeschichte beziehungsweise die ganze Musik, die später geschrieben wurde, genommen hat. Und Beethoven war selber revolutionär, hat selber unglaublich viel bewegt in der Musik und eigentlich die Musik von der Klassik in die Romantik mitgeführt und eben war ein großes Beispiel für Komponisten, die in späterer Zeit und seine Musik ist halt einfach ein Bruch in der Musikgeschichte mit Altem und ein Auftakt zur, ja, in zukünftige Zeit.
Ja, also als Beethoven gestorben ist, haben einige gesagt, so jetzt kann niemand mehr Sinfonien schreiben, jetzt kann niemand mehr, die Gattung der Sonate ist jetzt tot, da wurde jetzt alles gesagt, es geht einfach nicht mehr nach so einem Menschen, jetzt schaue ich gerade einen Chopin an, ich hätte die Büste, nach solchen Werken wirklich noch, wer könnte es wagen, jetzt noch Sinfonien zu schreiben? Also dermaßen den Einfluss hatte Beethoven, man hat danach sogar nach dem Erben Beethovens gesucht, das war dann erst, hatte man die Hoffnung in den Schumann gelegt, dass er eventuell der Erbe Beethovens ist und dann war doch, hat der Schumann gesagt, nee, ich bin nicht der Messias, das ist der Johannes Brahms und so. Also es war schon ein ziemlicher Cut in der Musikgeschichte nach Beethoven.
Gott sei Dank haben sich noch ein paar Leute getraut, nochmal eine Sinfonie zu schreiben.
Ja, Gott sei Dank.
Da sind doch noch ein paar ganz gut herausgesprungen.
Um es gelinde auszudrücken.
Was bedeutet es denn, in der Musik revolutionär zu sein? Also was hat Beethoven jetzt gemacht, was andere in seiner Zeit vielleicht nicht gemacht haben? Hat er neue Besetzungen ausprobiert oder andere Instrumente oder was
war auch das? Auch, aber ich denke, klassische Musik, vor allem im Sinne zwischen Barock und Romantik, zeichnet natürlich schon eine gewisse Struktur beziehungsweise eine Kompositionsmethode aus und am Anfang könnte man jetzt extrem sagen, war die Musik noch relativ streng mit sehr, sehr vielen Regeln. Und mit der Zeit wurde es eben aufgebrochen, beziehungsweise oder auch kombiniert und neu erfunden vieles. Und Beethoven war eben einer der Komponisten, der auch ganze Gattungen, die es vorher schon gab, eben in komplett neue Dimensionen gerückt hat. So würde ich das beschreiben.
Ihr habt euch ja für die Konzertreihe jetzt seine Klaviersonaten ausgesucht. Wieso ist die Wahl gerade darauf gefallen?
Also ich denke, wir sind selber auch Pianisten, deswegen haben wir natürlich eine gewisse
Affinität
für Klaviermusik, natürlich ein Stück weit, aber nicht nur. Zudem sind natürlich diese 32 Klaviersonaten schon, die Vorzeigewerke von Beethoven oder die Werke, die gerade über das wir gerade gesprochen haben, eben ihn zu dem Komponisten gemacht haben, der jetzt oder wie er heute gesehen wird. Und vor allem bilden auch zusätzlich noch die 32 Klaviersonaten einen Bogen oder Spannbogen über sein gesamtes Leben. Das heißt, man hat in den ersten Sonaten eben den frühen Beethoven, den Beethoven, der noch sehr geprägt ist von seinen Lehrern, zum Beispiel von Haydn, und später oder seine mittlere Phase und später dann halt immer mehr den Beethoven, den wir von der 9. Sinfonie kennen, der eben dann tatsächlich komplett aus diesem klassischen Rahmen entflieht.
Genau, wenn man eben diese 32 Klaviersonaten mitverfolgt, so wie David es gesagt hat, jetzt auch zu dem Beethoven als Revolutionär, kann man eben genau seinen Umgang mit der Gattung Sonate nachverfolgen und schauen, wie kommt er denn an das wirklich Revolutionäre, was am Ende dasteht. Auch durch kleine Revolutionen in der Mitte natürlich, auch schon in der mittleren Schaffensphase, die Sonaten sind revolutionär, aber man kann eben das super nachvollziehen über sein komplettes Schaffen hinweg.
Also einen Rundumblick über Beethovens Leben kann man erleben, wenn man sich alle Klaviersonaten anhört. Wir hören uns jetzt auch noch mal ein bisschen Musik an und hören uns dann gleich wieder. Und da sind wir wieder mit der Plattform bei Radio Free FM und Janis und David von Ponte Ulm. Wir haben jetzt schon über das aktuelle Projekt, nämlich die Beethoven-Sonaten gesprochen, die jetzt in einer Konzertreihe zur Aufführung kommen sollen. Und da werden ja auch viele Nachwuchstalente spielen, also eher jüngere Menschen. Wie sieht es denn im Publikum so aus? Zum Beispiel jetzt bei der ersten Veranstaltung der Konzertreihe, waren da auch jüngere Menschen anwesend?
Schon ein paar.
Ein paar?
Ja, schon ein paar.
Doch.
Ja. Natürlich, die Beethoven-Sonaten sind eher ein traditionelleres Programm jetzt. Wir versuchen natürlich auch jüngere Leute anzusprechen und freuen uns über jeden, der ins Konzert kommt. Natürlich gibt es ein, in Anführungszeichen, herkömmliches Klassikpublikum, über die wir auch super, super glücklich sind. Und jeder, der Lust hat zu kommen, über den freuen wir uns, ja.
Könnt ihr euch vorstellen, woran es liegt, dass oft in klassischen Konzerten eher ältere Menschen kommen?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, es liegt an vielem. Also es liegt vor allem an den klassischen Musikern, denke ich, und an den Veranstaltern. Und ja, einfach wie bestimmte Zielgruppen angesprochen werden. Und wenn man jetzt es darauf abzielen wollen würde, nur junge Leute anzusprechen und zu sagen, das herkömmliche Klassikpublikum wollen wir nicht mehr, was auch nicht die richtige Herangehensweise ist, weil aus offensichtlichen Gründen, aber dann gäbe es schon ein paar Herangehensweisen so, aber ja, ich denke, junge Leute fühlen sich oft einfach nicht angesprochen von der Herangehensweise, wie klassische Musik präsentiert wird und nicht von der klassischen Musik an sich.
Und was müsste man denn machen, um auch jüngere Menschen mit so einer Konzertreihe zum Beispiel anzusprechen? Oder was macht ihr vielleicht auch, damit auch junge Menschen ins Konzert kommen?
Also besonders beim Festival eben geht es uns darum, das Konzertformat in dem Sinne ein bisschen zu ändern, dass wir sagen, wir binden andere Orte ein, Orte, in denen eben normalerweise klassische Musik nicht präsentiert wird, die einfach den Zugang erleichtern. Natürlich ist es uns auch wichtig, dass die Karten erschwinglich sind. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema, das wichtig ist, dass sich das auch wirklich jeder leisten kann und das nicht zu so einem elitären, zu so einer elitären Veranstaltung wird. Und der nächste Punkt ist natürlich auch oft Kurzweiligkeit. Also dass wir sagen, zum Beispiel wie jetzt bei unserem Konzert im Kleis letztes Jahr, dass wir sagen, wir machen kurze Stücke, ein kurzes Programm, um eben einfach Leuten, die es nicht gewöhnt sind, sich ein klassisches Konzert irgendwie 2 Stunden zu setzen, den Zugang zu erleichtern.
Genau. Was wir nicht machen wollen, ist die Musik an sich verändern. Wenn man sich das Publikum anschaut, heutzutage im herkömmlichen klassischen Konzert, dann denken einige, die richtige Herangehensweise wäre, oder das Problem liegt an der klassischen Musik, dass sich junge Leute einfach nicht dafür interessieren. Das denken wir ist nicht so. Da sind wir wirklich das beste Beispiel, obwohl wir schon über 20 sind. Aber wir glauben natürlich fest dran, dass jeder klassische Musik lieben kann. Und das ist eher wie Martin Tröntle, nur nicht, dass jetzt rüberkommt, als ob das mein Gedanke wäre, in seinem Buch Das Konzert meint, es ist keine Krise der klassischen Musik, sondern eine Krise der Konzertkultur. Und so wie David jetzt schon gesagt hat, kann man eben versuchen, gewisse kleine Sachen zu verändern an dem herkömmlichen Konzert. Wenn man das herkömmliche Konzert jetzt ansieht als Publikum sitzt im Saal, Künstler kommt auf die Bühne, man klatscht, er verbeugt sich, spielt sein Programm, verbeugt sich wieder, Publikum klatscht und er geht runter. So, das ist das herkömmliche klassische Konzert. Und wenn man da gewisse Sachen aufbricht, wie zum Beispiel ein anderer Ort, als jetzt ein großer Konzertsaal, um eventuell junge Leute irgendwo abzuholen, wo sie sowieso oft sind, wie im Club oder in der Skatepark oder sonst wo, dann kann man andere Sachen ändern, wie zum Beispiel etwas sagen als Künstler vor dem Konzert. Oder man kann einen gewissen Hingucker irgendwo hinstellen, was wir jetzt beim Beethoven-Konzert gemacht haben, wo wir natürlich hoffen, dass das eventuell dann etwas Neugierde weckt. Und so, wenn man kleine Sachen eben verändert und oder auch zum Beispiel unsere Künstler, die haben Brahms Sextett in weißen Nike-Schuhen gespielt und gesagt, ja, zieht euch leger an, und dann war da eben der erste Geiger in Nike Air, die er von einer Freundin geschenkt bekommen hat, und sie hat sie auf der Straße gefunden und hat er dann bei uns im Festival angehabt.
Ja, im Endeffekt kann Musik überall funktionieren. Genau. Wichtig ist einfach nur, dass die Musik an sich nicht, wie er schon gesagt hat, nicht verändert wird, und der Rest, wenn man auch sagt, das sind nur kleine Änderungen, sind tatsächlich nur kleine Änderungen, egal was man im Konzertformat ändert, weil das wirklich Große im Konzertformat ist ja die Musik, und die bleibt unangetastet.
Ja. Denkt ihr, man muss vielleicht junge Menschen auch noch über andere Kanäle ansprechen, als man jetzt zum Beispiel das traditionelle Konzertpublikum anspricht, um die einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es solche Angebote gibt?
Ja, natürlich. Also ich meine, natürlich muss man auf Social Media aktiv sein, auch müssen wir noch aktiver sein, wo wir da auch gemerkt haben, wenn wir jetzt ein Video als Promo hochgeladen haben, dass als wir uns die Analyse angeguckt haben, da waren die meisten Klicks durch 80+ Leute auf Facebook, also da erreicht man dann auch das in Anführungszeichen herkömmliche Klassikpublikum, aber wenn man da aktiver ist und dann zum Beispiel in Schulen geht oder ich meine, es funktioniert auch sehr viel auf Mund zu Mund. Gerade in einer Stadt wie Ulm kann das sehr gut funktionieren. Deswegen spammen wir da auch unsere ganzen Freunde zu, dass da jetzt was kommt. Und wir freuen uns auch, wenn wirklich tatsächlich viele davon dann auftauchen.
Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Idee, auch zu versuchen, jüngeres Publikum an klassische Musik heranzuführen. Wenn ich manchmal im Konzert bin, dann habe ich schon den Eindruck, dass das notwendig ist. Wir hören jetzt nochmal kurz Musik und hören uns dann danach nochmal. Jetzt ist die Plattform auch schon wieder fortgeschritten. Bei mir im Studio sind immer noch David und Janis von Ponte Ulm. Wir haben jetzt die vergangene Stunde schon viel über klassische Musik geredet und über das momentane Beethoven-Projekt. Jetzt würde mich noch ein bisschen ein Blick in die Zukunft interessieren. Was für Projekte sind denn bei euch noch in Planung momentan?
Also das, was akut ansteht, ist das zweite Konzert unserer Beethoven-Reihe im Stadthaus. Das wird am 20.03. stattfinden, also in etwas mehr als 2 Wochen schon. Schon 2 Wochen danach ist schon das dritte Beethoven-Konzert am 3.04. Das ist das, worauf wir uns gerade akut konzentrieren. Dann unser nächstes Festival ist in Planung für September. Da steht auch schon das erste Programm, die ersten Künstler sind angefragt. Und da müssen wir noch gerade ein bisschen rumjonglieren, aber das wird jetzt alles immer klarer. Genau. Und dann jetzt abgesehen von öffentlichen Konzerten, die wir machen, wir sind jetzt seit neuestem, haben wir sogar ein Büro, was uns selber ganz überrascht hat. Wir sind mit in der Griesbad-Galerie mit drin. Dank der Petra Schmidt, die uns da netterweise mit reingenommen hat, und werden somit dann auch in den Verein Junge Ulmer Kunst eintreten, sind da jetzt in Gesprächen, und genau, so nimmt das alles dann ein bisschen noch eine andere Form an, und es passieren Sachen, die gar nicht geplant waren, und das ist alles schön so, und genau, dann schauen wir mal, wie die Konzertreihe läuft. Und dementsprechend werden wir uns dann Themen und für eine Konzertreihe im Jahr 2021 überlegen. Ja. Genau, aber erstmal dann das Festival im September.
Was wünscht ihr euch denn noch für die Zukunft, was vielleicht bisher noch nicht so zum Zug gekommen ist oder was euch bis jetzt noch fehlt?
Bist du auch wunschlos glücklich?
Ja, ich bin wunschlos glücklich. Natürlich, wir freuen uns, würden uns natürlich freuen, wenn wir irgendwann,
ich finde es so gut läuft, dass wir wissen, dass das wirklich langfristig Zukunft hat. So.
Und dass auch wirklich jeder weiß, was wir für tolle Musiker haben.
Ja. Stimmt, ja.
Genau.
Genau, da müssen wir auch noch ein bisschen besser werden in der, wie wir rüberbringen, was für eine Qualität wir da auffahren. Genau, das ist uns bisher noch nicht ganz 100% gelungen. Vielleicht auch, weil wir an der einen oder anderen Stelle selber überrascht wurden. manche Leute 5 Jahre nicht mehr gehört und dann kommen sie hier an und spielen das Blaue vom Himmel runter. Genau, aber ich denke, das wird sich auch hoffentlich rumsprechen.
Ja, genau, wir sind zuversichtlich.
Ihr habt ja vorher auch gesagt, dass ihr noch ein Projekt mit Schülern in Planung habt. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, also unser Vorsatz für dieses Jahr ist es, oder das haben wir jetzt schon länger mal so geplant und wollen es jetzt unbedingt realisieren, dass wir mit unseren Künstlern an Schulen gehen und eben kleine Einblicke in die Programme bieten können und eben damit vielleicht den einen oder anderen Schüler für die Musik faszinieren.
Ja. Im besten Fall in unser Konzert holen. Aber das ist nicht der Vorsatz des Schulbesuchs. Nee, natürlich wollen wir, indem wir an Schulen rantreten, einfach einen hautnahen Kontakt zu solchen Künstlern den Schülern geben oder die Möglichkeit dazu geben. Ist an einigen Schulen auch schon die Möglichkeit. Es gab auch an meiner Schule vom Humboldt-Gymnasium eben das Angebot von, als die Konzertagentur Russ noch in Ulm war und hier im Kornhaus Meisterkonzerte organisiert hat, dass eben Pianisten von dort an die Schulen gekommen sind. Und das war für mich jetzt persönlich immer eine richtig tolle Erfahrung. Und das wollen wir jetzt ein bisschen auch zurückgeben, auch weil es die Konzertagentur Russ nicht mehr in Ulm gibt. Und genau so auch ein bisschen eben den Schülerkontakt aufbauen.
Gibt es noch Projekte und Einrichtungen in Ulm, mit denen ihr in Zukunft vielleicht noch mehr Kooperation haben möchtet oder geht ihr euren eigenen Weg?
Also da wir beide noch einen Nebenjob haben, Klavier zu spielen und David auch noch im Studium ist, sind wir da schon sehr eingespannt, auch jetzt mit so einer Konzertreihe, so einem Festival. Es ist natürlich sehr viel Arbeit, auch das zu zweit zu machen. Wir haben Gott sei Dank ziemlich tolle Hilfe von einigen verschiedenen Leuten. Aber da ist unser Pensum auch schon relativ erreicht. Wir haben noch eine kleine Entgleisung im Gleis 44, das wir jetzt schon seit ein paar Jahren machen. Genau, da werden wir quasi engagiert, und um da mal selber zu spielen, mal eventuell eine Freundin oder einen Kumpel von uns zu holen, um dort im Gleis eben ein Clubkonzert zu spielen. Da werden wir jetzt auch 2 Konzerte dieses Jahr machen. Aber arg viel mehr schaffen wir auch nicht. Der Tag hat 24 Stunden und dann, genau.
Jetzt haben wir ja sehr viel Informationen über euch und über Ponte Ulm bekommen. Vielleicht zum Abschluss nochmal, was unterscheidet Ponte Ulm von anderen klassischen Musikangeboten in Ulm?
Also, wir sind selber jung, wir sind selber Musiker und ja, wir sind offen für alles. Und ich denke, allein, dass wir eben selber Musiker sind und selber, ich noch Student und Janis direkt frisch aus dem Studium, ist, denke ich, schon mal, was uns abhebt. Und ja, ich denke, dass einfach unser Gedanke von Konzertformaten und unsere Ideen sicherlich in Ulm dass es das so noch nicht gab. Ich denke, das macht uns schon aus.
Okay, dann danke ich euch, dass ihr in der Sendung wart. Vielleicht wollt ihr noch mal kurz für die Leute, die gerade nicht gut zugehört haben, noch mal kurz sagen, wann euer nächstes Konzert ist, falls jemand vorbeikommen möchte.
Also unser nächstes Konzert, unsere Beethoven-Reihe, ist am 20.03. um 19 Uhr im Stadthaus Ulm. Das darauffolgende am 3.04. Das sind die 2 Termine, die man sich auf jeden Fall aufschreiben muss. Und wir bedanken uns auch, hier sein zu dürfen. Es hat riesig Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Ja, dann freue ich mich, dass heute die Sendung wieder sehr schön und angenehm war. Die Plattform gibt es dann am Sonntag und nächste Woche wieder wie gewohnt von 16 bis 17 Uhr. Ich verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Nachmittag.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.